Hier kommt jetzt eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Wir beide sind ja grundsätzlich sehr optimistische Menschen, würde ich sagen,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall. Eher immer Glas halb voll.
Ja, genau. Und wir sehen auch irgendwie so das Gute im Menschen
und
haben da echt kein Problem mit Optimismus. Aber es gibt ein Thema, wo wir unsere optimistische Art manchmal so ein bisschen verlieren und auch ratlos sind. Mhm. Und zwar beim Natur- und Klimaschutz. Ja. Da gibt es gefühlt 1000 Baustellen und alle sind gleich wichtig, aber niemand weiß, wie und wo man am besten anfängt.
Mhm. Wir haben euch ja hier auch immer wieder schon Leute vorgestellt, die wirklich so ihr ganzes wissenschaftliches Leben der Naturforschung gewidmet haben. Ich muss da zum Beispiel an Jane Goddard denken oder Henri Fabre. Das finde ich dann schon beeindruckend, dass die auch so sagen, okay, wir warten nicht, wir machen jetzt.
Ja, das hilft auf jeden Fall gegen dieses Ohnmachtsgefühl, wenn man einfach etwas anpackt. Wir müssen aber zum Glück keine berühmte Primatenforscherin sein, um etwas anzupacken. Mhm. Wir können nämlich alle etwas tun, um die Natur zu schützen. Und besonders gut geht das mit Planet Wild, die ein ganz einzigartiges Konzept entwickelt haben, was uns total begeistert hat. Und deshalb wollen wir euch Planet Wild heute vorstellen.
Ja, das ist quasi Crowdfunding für die Natur. Wenn ihr euch gerne für Naturschutz einsetzen möchtet, aber euch bei so vielen Projekten einfach nicht zurechtfindet, dann ist Planet Wild genau das Richtige für euch. Denn als Mitglied zahlt ihr einen monatlichen oder jährlichen Beitrag, mit dem Planet Wild dann einen Projektpartner unterstützt. Und das ist jeden Monat ein anderes Projekt. Also es wird ausgewählt. Es geht dann zum Beispiel mal darum, bedrohte Arten zu retten oder Gewässer zu säubern oder Wälder zu schützen. Und der Projektpartner macht diese Naturschutzmaßnahmen im Namen der ganzen Community.
Ihr müsst euch also nicht selbst irgendwie einlesen und informieren. Ihr müsst eben nur einmal eine Mitgliedschaft abschließen und den Rest macht dann Planet Wild für euch. Die Organisation ist zu 100% transparent und die Community sieht auch jeden Monat in einem Videobericht, wofür ihre Beiträge eingesetzt worden sind. Und diese Videos zeigen dann im Detail, wie viel investiert wurde und was zum Beispiel auch direkt umgesetzt und erreicht wurde.
Bei einem der letzten Einsätze ging es zum Beispiel um Steinkreuze in Brandenburg.
Ja.
Ziemlich süße Eulen, deswegen tragst du direkt, oh ja. Allerdings sind die vom Aussterben bedroht und Planet Wild konnte mit seinen Einnahmen 25 spezielle Nistkästen im Naturschutzgebiet bauen lassen. Und schon im ersten Jahr wurden 50% davon besetzt. Das heißt, die kleinen Eulen, die haben da jetzt einen Ort, wo sie brüten können, haben gute Chancen, um sich wieder viel stärker auszubreiten. Das ist nur ein schönes Beispiel. Ihr erfahrt bei Planet Wild auf jeden Fall immer ganz genau, wofür euer Geld sein wird.
Ja, und wenn ihr jetzt überzeugt von Planet Wild seid, dann haben wir jetzt das Beste hier on top. Die ersten 150 von euch erhalten den ersten Monat einer Planet Wild-Mitgliedschaft von uns nämlich geschenkt. Ihr habt dadurch quasi direkt einen positiven Einfluss auf die Natur und seht spätestens in 30 Tagen, nämlich am 15. des nächsten Monats, was euer Beitrag in der Natur bewirkt hat. Und falls euch Planet Wild dann nicht mehr gefallen sollte, könnt ihr jederzeit kündigen. Auch das ist ganz einfach. Und wenn ihr jetzt euren kostenlosen Probemonat erhalten möchtet, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes oder ihr geht auf planetwild.com/science und nutzt dann später den Code SCIENCE8.
Ja, in den Shownotes werden wir euch auch dieses Steinkauz-Beispiel nochmal verlinken, weil wir das besonders toll fanden. Aber ich bin auch schon sehr gespannt, was die nächste Mission von Planet Wild sein wird. Vielleicht seid ihr ja dann schon Mitglied. Ganz viel Spaß beim Durchklicken und beim Naturretten.
Werbung Ende.
Schönen Science-Samstag, wo auch immer oder wann auch immer ihr uns gerade hört. Wir hoffen, euch geht's gut und dass es euch nach dieser halben Stunde Wissenschaft mit uns noch besser geht. Das wäre doch schön. Ich bin Marie und zusammengeschaltet mit Luisa.
Ja, oh ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch. Ein Ort, wo ich definitiv nicht dachte, dass ihr uns da hört, ist auf dem Wasser, nicht beim Schwimmen oder so, sondern beim Segeln. Wir beide sind ja auch schon mal gesegelt und mögen das ja auch sehr, ne? Also ich glaube, du bist auch großer Fan.
Oh, ich bin Windfan einfach.
Ich, ehrlich gesagt mag ich Wind am Land gar nicht so gerne, aber wenn man dann auf dem Wasser ist, dann bringt es einem ja was. Also da feiere ich es dann auch sehr. Und Uli hat uns geschrieben, dass er die letzte Folge zum Blitzableiter beim Segeln auf dem See gehört hat. Richtig, richtig schön. Fantastisch, wo ihr uns überall mit hinnehmt. Schreibt uns super, super gerne immer, wo ihr uns hört. Das interessiert uns Sehr.
Es macht dann alles irgendwie noch mehr Spaß, wenn wir so wissen, wo ihr Bild uns gerade hört, sich das vorzustellen. Ist sehr schön für uns. Aber er hat sich da, während er unsere Folge auf dem Wasser gehört hat, es war ja die Folge über die Erfindung des Blitzableiters, auch kurz gefragt, gibt's eigentlich auf dem Bootenblitzableiter, also für Segelboote, ist eine berechtigte Frage, denn das lernt man ja, selbst wenn man den kleinsten Schein nur macht oder sowieso, wenn man irgendwie gewarnt wird vor Gewitter, bei Gewitter niemals bitte auf dem Wasser sitzen. Das sollte niemals euer Plan A sein, aber falls es mal im Notfall passiert, klar, kann natürlich sein, wenn der See ein bisschen größer ist, wie kann man sich da eigentlich vor Blitzen schützen? Gute Frage.
Wenn der See ein bisschen größer ist oder man worst case mitten auf dem Ozean irgendwo rumdümpelt und wirklich gar keine Möglichkeit
und
hat,
da gerade
an Land zu gehen.
Hört und es so und spannend ist.
Wenn ihr das macht, dann schreibt uns bitte, bitte. Da will ich auf jeden Fall, will ich ein Beweisfoto von sehen. Also ich habe es mal ein bisschen recherchiert und zwar ein Blitzeinschlag auf einem Segelboot kann richtig gefährlich werden. Also man sollte das wirklich vermeiden, wenn es irgendwie geht. Also wenn der Wetterbericht in die Richtung geht, einfach irgendwie vielleicht an Land bleiben oder gucken, wie lange man für die Überquerung da braucht und dann schnell wieder an Land sein, ehe es losgeht. Und zwar ist das so, der Blitz wird in der Regel, wenn er einschlägt, so im Masttop einschlagen, natürlich so der höchste Punkt, und entlädt sich dann über die Wanten und die Stage, also über diese Abspannungen, die den Mast in alle Richtungen stabilisieren. Und dann sucht sich der Blitz den kürzesten und stärksten Weg zur Erdung und wird im besten Fall einfach ins Wasser abgeleitet, dann ist alles gut. Aber meistens, das ist das größte Problem, leidet halt die komplette Elektronik an Bord. Und mittlerweile gibt's ja einiges an Elektronik, an modernen Booten, also an modernen Segelbooten auch, beziehungsweise durch diese hohe induktive Spannung brennt eben einfach alles durch und das ist halt ja super fatal auf offener See. Außerdem kann durch den Einschlag auch so ein Funkenflug entstehen und das kann halt zu Brandlöchern an Deck führen und im schlimmsten Fall kann es sogar zum Schiffsbrand kommen. Es sind wirklich hier so Horrorszenarien.
Ja, das ist dann auch entscheidend, wenn du jetzt nicht die Yacht hast mit viel Elektronik, aber wenn dein Boot eben aus Holz ist.
Oder halt Holzteile da sind oder so. Also das ist richtig gefährlich und wenn sich also nicht vermeiden lässt, runter vom Boot zu gehen, dann sollte man am besten irgendwie irgendwo abwarten, wo hohe Sachen in der Nähe sind, also möglichst nah ans Ufer fahren oder sowas. Und so einen normalen Blitzableiter kann es leider halt ja nicht geben, weil der Blitz eben nicht einfach in den Boden abgeleitet werden kann, so wie das eben bei Häusern oder generell Gebäuden ist, wie wir das in der letzten Folge besprochen haben. So eine schnelle Lösung ist ein so Kupferleiterklemmensystem, das an den Mast oder den Wanden und Stagen befestigt wird. Und diese Enden, also diese Kupferleitsysteme, die hängen dann so 1,50 Meter tief ins Wasser rein. Und darüber können tatsächlich Blitze abgeleitet werden. Allerdings kann das System Folgen von Blitzeinschlägen nicht zu 100% verhindern. Also das Gröbste wird vielleicht verhindert, aber kann nicht alles verhindern, weil das Verhalten von Blitzen einfach so extrem komplex ist. Also die teilen sich teilweise auf oder schlagen so über und können auch aus dem Wasser, das finde ich so gruselig, wieder zurück an Bord gelangen, weil sie eben nicht in die Erde abgeleitet werden können. Also ich will es mir gar nicht vorstellen, wie es ist, auf offener See in so ein Gewitter zu kommen und einfach zu hoffen, dass die Blitze nicht ins Boot einschlagen. Boah, richtig
das
gruselig.
Ist ja hier wie so, so muss es mit Loch Ness gewesen sein, irgendwie so eine Unterwasserschlange, die dann wieder in ein Boot zurückschnellt.
Springt, ja stimmt. Oh. Und dann ist sie auch noch brandgefährlich und kann alles durchbrennen irgendwie, ne?
Vielleicht war das eigentlich ein Blitz und wurde in der Geschichte falsch übersetzt.
Ja, wer weiß. Boah, da stelle ich mir dann immer vor, wenn man früher irgendwie so Seefahrer war, wie gruselig muss es gewesen sein, dann auf offener See zu sein, ohne ohne richtige Leitsysteme, wo man wusste nicht, wo man ist, man wusste nicht, wie lange man noch auf See ist. Es waren einfach für mich so mit die mutigsten Menschen, die da das mitgemacht haben. Boah,
ja,
furchtbar.
Sehr riskant. Mhm. Ja, also Uli, wenn du uns das nächste Mal auf dem See hörst, hab immer das Ufer auch im Blick, ne? Ja. Oder achte drauf, ob schon eine Sirene zu hören ist. Also bitte die Folge nicht so laut drehen, auch wenn es bei uns natürlich immer sehr spannend ist.
Oder vorher zumindest mal so den Wetterbericht checken.
Weil ja. Das aber danke für deine Nachricht, das freut uns sehr. Und ich habe auch hier noch eine Ergänzung zu letzter Woche, die auch für euch jetzt unterhaltsam sein könnte, wenn ihr nicht an See seid, sondern wenn ihr uns vielleicht da hört, wo Jannis uns hört, der hat uns auch geschrieben diese Woche, der ist meistens auf der Autobahn unterwegs, wenn Behind Science läuft.
Ja, und zwar hat er bei Instagram kommentiert, lieben Gruß aus Luzern, ich bin LKW-Fahrer und habe recht viel Zeit am Steuer. Und das ist ja wirklich perfekt, Jannis, denn wir haben noch viele Geschichten, die wir euch hier erzählen wollen. Und natürlich hat man, wenn man dann auf der Autobahn so unterwegs ist, mega viel Zeit und kann sich gut auf Podcasts konzentrieren. Also optimal für hier diese Behind-Science-Umgebung.
Ja, genau. Wir sind sehr gerne eure Streckenbegleitung. Wir geben uns auch wirklich größte Mühe, dass wir irgendwie spannender sind als der Verkehrsfunk. Mhm. Und vielleicht sind wir sogar spannender als der Wetterbericht. Ich habe da auch direkt noch mal was vorbereitet, Louis. Ist eine kleine Überraschung auch für dich. Ich habe auch noch mal was recherchiert. Und zwar fand ich das letzte Woche so spannend. Da haben wir ja über Gewitterwolken gesprochen, die Cumuluswolken. Und ich fand das so cool, dass die sich auftürmen wie ein Berg und dann passiert innen drin ein Kurzschluss und überhaupt, wie die halt so heißen. Und deswegen wollte ich gerne wissen, ob denn auch andere Wolken einen Namen haben. Also vielleicht, man beobachtet ja manchmal so und denkt sich so, oh, das sieht jetzt aus wie gemalt oder das.
Oder wie Schäfchen.
Das, genau, oder wie so Schäfchenwolken.
So. Ja, Cumuluswolke kannte ich tatsächlich auch noch. Das war so die einzige, die ich noch kenne. Und Cirruswolken kenne ich auch. Aber da weiß ich gar nicht, wie die aussehen. Da weiß ich nur den Namen.
Oh, okay. Jetzt weißt du aber schon richtig viel.
Echt?
Okay. Pass auf, ja. Denn so viele Kategorien von Wolken gibt es gar nicht. Wir machen jetzt mal ein bisschen kleine Einheit Wolkenkunde hier. Die verschiedenen Kategorien von Wolken wurden eingeteilt von Luke Howard, und zwar 1802. Er wird auch beschrieben als der Pate, der Godfather der Wolken. Dabei war er eigentlich Apotheker, aber er war schon immer interessiert an Wolken. Und er hat durch seine Beobachtung erkannt, dass es eigentlich so vier Hauptkategorien gibt. Und das ist ganz spannend, weil viele andere, vor allem Wissenschaftler zu der Zeit gesagt haben, oh Gott, nee, Wolken, das ist mir zu komplex. Die verändern sich ja auch die ganze Zeit. Und deswegen haben die irgendwie eher so verzichtet, sich die genauer anzugucken. Und er hat am Ende sogar auch das erste Lehrbuch für Meteorologie geschrieben.
Ach, krass.
Er als Apotheker. Das finde ich an sich schon cool.
Okay, und was stand so drin in diesem Lehrbuch?
Ja, pass auf, Cirrus kommt vor.
Cirruswolken, ja.
Cirruswolken sind parallele, biegsame Fasern, so hat er diese Wolkenform beschrieben. Mhm. Ich würde die beschreiben als, das sieht so aus, als hätte jemand so Aquarell an den Himmel gemalt. Ja. Weißt du, sowas, es wird auch übersetzt als Federwolke.
Wie so abgezupfte Zuckerwatte oder so.
Ja,
ne?
Ja, so, ja, wie so Zuckerwatte, ganz so ganz leicht. Ja. Ne? So, das sind die Cirruswolken.
Okay.
Dann gibt's Stratuswolken. Die kann man übersetzen als Schichtwolken. Das ist so eine sehr ausgedehnte Fläche und charakteristisch ist für sie, dass sie von unten wächst.
Mhm.
Und das ist nämlich der Unterschied zur Cumuluswolke, die ja die Haufenwolke ist.
Die haben wir schon kennengelernt, ja.
Die wir alle seit letzter Woche wissen, genau, die sich so richtig auftürmen kann und die eben nach oben wächst, wie ein riesiger Haufen. Und diese Stratuswolke wächst nach unten. Und dann gibt es noch die Nimbuswolke.
Das klingt auch
das
schön.
Das ist die Regenwolke.
Ah, okay.
Klingt eigentlich
nach
von
Harry Potter, genau, Nimbus 2000.
Ja, das sind ganz schnellen Wolkenflitzer, aber das sind halt die, die Regen mit dabei haben.
Na gut, okay.
Ja.
Aber wenn man sie Nimbuswolken nennt, dann kommen sie einem schon gar nicht mehr so schlimm vor.
Nee. Aber schön, oder? Wolkenkunde?
Ja, die haben schöne Namen alle.
Ja, Es war übrigens auch sehr inspiriert davon, die Dichter der Romantik, also dieser Herr Howard, der hatte auch gute Kontakte unter anderem zu Goethe.
Ach krass.
Goethe hat sogar ein Gedicht geschrieben, was dem Luke gewidmet ist. Und da gibt es so eine Zeile, der sagt, er aber, Howard, gibt mit reinem Sinn uns neuer Lehre herrlichsten Gewinn.
Oh,
ist doch schön, ne?
Richtig
herrlichster
schön.
Herrlichster Gewinn ist Wissenschaft doch immer.
Also herrlichen auch. Gewinn, genau, geben wir euch auf jeden Fall heute auch.
Hoffentlich, ja, genau. Jetzt wisst ihr, wie ihr Wolken einteilen könnt. Vielleicht könnt ihr uns ja auch ein paar Wolkenbilder schicken.
Ja, macht das auf jeden Fall. Also falls ihr hier Schicht, Haufen, Feder oder Regenwolken mal seht, dann schickt uns die gerne bei Instagram. Da heißen
wir verteckt uns.
Behindscience.podcast. Ja, stimmt, genau. Ihr könnt auch eine Story teilen. Und die mit uns, also da als Tag sozusagen uns hinterlegen, würden wir uns mega freuen. Ich glaube, ich gucke jetzt auch nochmal anders in den Himmel. Aber ich muss mir das, glaube ich, nochmal notieren, welche da welche war. Also von einmal hören, ist es so, war das jetzt Cirrus oder Nimbus oder was habe ich jetzt hier vor mir?
Man muss das ein bisschen trainieren, aber das wäre doch eigentlich schön, wenn wir dann eure Wolkenbilder teilen von eurem Training. Und ich verlinke noch mal eine Übersicht.
Ja.
Dann können wir alle mit dieser kleinen Anleitung, da sind auch Bilder dabei, dann noch mal in den Himmel gucken.
Freue ich mich sehr auf eure Wolkenbilder und Entdeckungen.
Und das bringt uns jetzt inhaltlich auch alles schon näher in die Richtung, über die wir heute sprechen wollen. Mhm. Geht nämlich noch mal um diese Frage, was geht da alles im Himmel ab?
Das ist doch die Frage, die wir uns tagtäglich stellen. Und wir möchten euch von einer Frau erzählen, die die Gase des Himmels erforscht hat und da absolute Vorreiterin war. Bekannt wurde das aber erst vor wenigen Jahren. Wir sprechen heute über Eunice Newton Foote, die entdeckt hat, wie CO2 die Atmosphäre erwärmt.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Ja, sie ist wieder eine von diesen Frauen, deren Geschichte leider verloren gegangen ist, wo man sich ja immer so fragt, oh mein Gott, wie kann das verloren gehen? Erst 2010 wurde ihre unglaubliche Entdeckung richtig publik, weil da ein Geologe ihre alten Publikationen gefunden hat und neu veröffentlicht hat. Und nur weil er aufgepasst hat, als er das in den Händen gehalten hat, ist jetzt ganz eindeutig klar, Eunice war die erste, die eine Verbindung zwischen Kohlenstoffdioxid und der Erwärmung der Erde hergestellt hat.
Da reden wir ja heutzutage echt sehr, 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 sehr viel drüber.
Ja.
Und einer ihrer Biografen nennt sie tatsächlich die Rosa Parks der Wissenschaft, weil sie in so vielen Hinsichten die erste Frau war, die vorweggegangen ist. Also die ja einfach ohne ein Beispiel zu haben, ohne ein Vorbild zu haben, einfach als erste etwas gemacht und entdeckt hat.
Ja.
Und in welchen Bereichen, das werdet ihr gleich erfahren, aber kurz einmal zum Verorten, wann sie gelebt hat, obwohl sie erst 2010, das ist wirklich noch nicht so lange her, sind 14 Jahre, so richtig bekannt wurde, hat sie wesentlich früher gelebt. Sie wird 1819 geboren, also vor 205 Jahren. Sie hat 6 Schwestern und 5 Brüder und wächst in New York auf. Und sie geht auf eine Schule für Mädchen, auf der sie, wie viele andere Mädchen, ermutigt wird, sich auch mit Naturwissenschaften zu beschäftigen. Das finde ich tatsächlich schon sehr, sehr fortschrittlich, dass es da nicht nur darum ging, nähen und kochen zu lernen. Solche Geschichten hatten wir hier auch, die weniger lange her waren.
Ja.
Und ganz in der Nähe ist ein naturwissenschaftliches College und die Mädchen werden eben ermutigt, sich da Vorlesungen anzuhören. Also das ist schon mal ein guter Weg, der da für sie quasi so vorgezeichnet wird und wo sie dann auch das Beste aus diesem Vorschlag gemacht hat.
Ja, da gab es eine gute Nachbarschaft zwischen dieser Schule und dem College. Ich weiß nicht, ob die so eine Kooperation hatten, aber scheinbar wurden die Mädels da echt motiviert oder auch so empowered, da mal vorbeizugehen. Und das macht sie dann und das ist ihr Glück und heute natürlich auch unser Glück. Denn auf diesem College, da lernt sie die Grundlagen der Chemie kennen und auch des Experimentierens. Und das wird noch ein wichtiges Element in ihrem Leben. Über ihr Privatleben ist ansonsten nicht so viel bekannt. Man weiß, dass sie geheiratet hat. Das ist tatsächlich auch nicht so ganz unwichtig. Mit 22 Jahren heiratet sie Elisha. Das ist ein Anwalt, der spezialisiert ist auf Patentrecht. Das hilft ihr persönlich in ihrem Leben nicht so. Also es verhindert leider nicht, dass sie, dass ihre Entdeckung so untergeht. Aber sie haben beide auch Patente angemeldet. Dafür war es gut. Und später hat er als Richter gearbeitet. Er ist jemand, der sich also sehr für Gerechtigkeit engagiert und aber auch für Wissenschaft interessiert. Das verbindet die beiden. Deshalb ist er auf jeden Fall auch ihr größter Fan und forscht auch zusammen immer mal wieder mit ihr. Und er hält ihr aber vor allem, das ist sehr wertvoll, den Rücken frei, auch als die beiden dann Kinder zusammen haben. Sie haben zwei Töchter, die beide später nichts Naturwissenschaftliches machen. Die werden beide Schriftstellerinnen. Aber Elisha sorgt immer dafür, dass Eunice trotzdem noch Zeit hat für ihr Hobby, müsste man eigentlich sagen. So, das Forschen war so ein bisschen ihr Hobby. Sie hat es so nebenbei gemacht. Und selbst als die Töchter eben klein sind, passt er auf, dass Eunice immer genug Zeit dafür hat.
Ja, und auch als Paar sind sie eben super engagiert, auch in der Frauenrechtsbewegung, also wirklich beide. Und das ist ja das Wichtigste, also dass sich da beide Geschlechter gleichermaßen irgendwie engagieren. Sie unterzeichnen unter anderem ein Manifest, das sich für gleiche Rechte von Männern und Frauen einsetzt. Und ja, umso schlimmer ist es dann vor diesem Hintergrund, also auch wenn man so sieht, was für eine gleichberechtigte Ehe die beiden geführt haben, dass der Verlauf von Eunice Geschichte ja so ganz anders gekommen ist dann irgendwie, obwohl sie sozusagen so das Backup von ihrem Partner da total hatte und sich da so sehr für...
Umso frustrierender.
Total, so sehr für eingesetzt hat, aber natürlich hat sie deswegen wahrscheinlich auch mehr noch die Notwendigkeit gesehen, sich dafür einzusetzen. Wir haben versucht herauszufinden, wo sie eigentlich geforscht hat und tatsächlich kein Institut und keine Uni gefunden, für die sie gearbeitet hat. Und das ist schon so der erste spannende Aspekt in ihrer Geschichte. Also sie ist eigentlich Amateurin. Ja. Also klar, auf dem College hat sie da sicherlich so ein bisschen die Grundlagen gelernt, aber sie war jetzt nicht weiter ausgebildet, sondern hatte einfach einen sehr wachen Geist und hatte irgendwie Lust, sich damit zu beschäftigen. Und sie arbeitet jetzt auch nicht irgendwo als Angestellte, als Wissenschaftlerin, sondern forscht tatsächlich zu Hause. Da ist sie jetzt auch nicht die Erste, die wir hier vorstellen, die einfach so ein Homeoffice, gezwungenermaßen so ein Homeoffice-Labor haben. Und trotzdem ist ihre Entdeckung nicht weniger beeindruckend. Oder vielleicht ist sie sogar genau deswegen sehr, sehr, sehr beeindruckend, weil es eben mit so geringen Mitteln war. Ja.
Finde ich auch, gerade deswegen. Und da macht sie jetzt ein Experiment, das super simpel ist. Also wahrscheinlich auch, wenn sie das jetzt uns vorgestellt hätte, sie gesagt, das war total einfach. Aber dadurch ist es halt sehr anschaulich und sehr eindrucksvoll, finde ich. Und es ist sogar so einfach, dass wir ihr das selber zu Hause nachmachen könnt. Wir werden euch dafür auf jeden Fall eine Anleitung verlinken. Und es ist auch, hat jetzt den Vorteil, dass wir das ganz gut verstehen können. Ja. Also man kann das ziemlich leicht erklären.
Das stimmt. Also sie untersucht damals verschiedene Gase, indem sie diese Gase in Glaszylinder füllt und die in die Sonne stellt, also den hohen Temperaturen aussetzt. Und sie misst dann in diesen Glaszylindern wiederum die Temperaturen und den Temperaturanstieg. Ja, und das ist auch schon alles. Danach stellt sie sie wieder in den Schatten und prüft, wie schnell sie abkühlen. Also super simpel, so der Versuchsaufbau erstmal. Aber das Ergebnis ist tatsächlich verblüffend. Von allen Gasen, die sie testet, speichert nämlich Kohlenstoffdioxid, also CO2, mit Abstand am meisten Hitze. Also da kühlt es sozusagen am schlechtesten wieder ab und genau, die Hitze
und
ist da richtig drin
auch
gespeichert. Ja, und das ist dann so die Erkenntnis, die sie aus diesem einfachen Versuchsaufbau erstmal zieht.
Genau, also das wissenschaftliche Wort ist immer absorbiert am meisten Wärme und sie kann das eben beobachten, weil in diesen Glasflaschen Thermometer mit drin hängen und dann sieht sie ganz eindeutig, okay, krass, wenn das jetzt in der Sonne steht, dann wird das echt viel wärmer als die normale Luft Und auch wenn ich es versuche, wieder abzukühlen, wird das viel langsamer wieder kühler. Und da haben wir jetzt einen dieser ersten Momente, bei dem sie die erste war, denn sie war die erste, die zeigen kann, dass die Temperatur eindeutig damit zusammenhängt, wie viel CO2 mit in der Glasflasche ist. Und sie schließt daraus auch was, was der nächste schlaue Gedanke ist, denn sie schlussfolgert, wenn wir jetzt mehr CO2 in der Luft haben, die uns auf der Erde umgibt, dann könnte das bedeuten, dass wir auch eine heißere Erdatmosphäre haben. Und das wissen wir heute, hat sich ja leider als sehr wahr herausgestellt.
Ja, sehr, sehr wahr.
Ja, und sie ist aber die Erste, die das damals schon so benennt und diesen Zusammenhang entdeckt.
Mhm, ja, total krass. Also wie gesagt, so ihre Erkenntnis, die sie damals so vielleicht im Garten oder wo auch immer halt in ihrem Homeoffice-Labor gemacht hat, darüber sprechen wir fast täglich heute auch in den Nachrichten oder in vielen so wissenschaftlichen Filmen, wo es um das Thema Klimaerwärmung geht. Also vielleicht seid ihr quasi schon dahinter gekommen, worauf das Ganze hier hinausläuft. Und jetzt fragt man sich vielleicht so, wie konnte es sein, dass diese Entdeckung von ihr so lange geheim geblieben ist oder so lange unentdeckt oder nicht veröffentlicht geblieben ist, bleibt sie tatsächlich eigentlich erstmal nicht. Also Junis geht damit 1856 zur Jahrestagung der American Association for the Advancement of Science in New York. Also sie ist schon da sehr proaktiv und ist jetzt auch nicht so drauf, oh ja, okay, habe ich jetzt rausgefunden und dann macht sie da nichts draus, sondern sie will schon.
Sie ist schon selbstbewusst. Sie will das jetzt auch
anderen sagen. Genau, sie will auch, dass die Welt das erfährt. Also das will sie auch teilen und will jetzt da zeigen, was in den Glaszylindern zu beobachten ist, was sie gesehen hat. Es ist aber tatsächlich damals, 1856, ich sag's nochmal, nicht üblich, dass Frauen vor so einer Gesellschaft selbst Forschungsergebnisse vortragen. Und deshalb wird ihr Experiment von einem Mann vorgestellt. Also es ist weiterhin, sind das ihre Erkenntnisse, aber ja, das Geschlecht hat da einfach eine große Rolle gespielt und deswegen muss das jetzt ein Mann vortragen. Es kommt einem wirklich absurd vor.
Es ist auch total absurd, weil du darfst als Frau Mitglied sein in dieser Gesellschaft, aber du darfst halt nicht selber vorstellen. Mhm. Und dieser Joseph Henry, der dann übernimmt und ihre Ergebnisse vorstellt, der macht am Anfang auch so einen kleinen Disclaimer. Also er ist jetzt nicht jemand, der das an sich gerissen hat und gesagt hat, okay, es ist jetzt meins. Der hat schon irgendwie nochmal gesagt, Wissenschaft und Geschlecht, das sollte hier keine Rolle spielen, aber trotzdem sind das damals irgendwie die Regeln. Und deswegen trägt er das vor und in der anschließenden Sammlung, also es gibt noch wie so eine Art Handout von den ganzen Präsentationen für alle, da kommt ihr Aufsatz auch gar nicht drin vor.
Cool.
Als wäre das niemals geschehen. So kommt es einem vor. Aber sie lässt sich nicht unterkriegen und ist weiterhin auf der Suche, wie sie das jetzt an die Leute bringen kann und veröffentlicht es deshalb im selben Jahr im American Journal of Science and Arts. Und jetzt ist sie schon wieder dabei, etwas zu tun, was vor ihr keine andere getan hat, denn sie ist die erste Frau, deren Forschungsergebnisse in einem so seriösen Physik-Journal veröffentlicht werden. Also die erste vor Marie Curie.
Ja, und das ist ja der Name, den man immer in irgendwelchen Geschichtsbüchern liest, ne? Und trotzdem ist ihr Name, also Eunice Newtons Name, nicht irgendwie in Geschichtsbüchern aufgeführt, zumindest nicht in denen, die ich gelesen habe. Nee. Denn nur 3 Jahre nach ihrer Veröffentlichung schreibt ein männlicher Physiker was ganz Ähnliches auf, John Tyndall. Und er wird die nächsten 150 Jahre als der Begründer der Klimawandelforschung gelten. Also als derjenige, der das ja quasi als erster herausgefunden hat. Da wird immer wieder dieser Name John Tyndall genannt und eben nicht der Name Eunice. Also ja, auch wieder so ein Beispiel, wo die Wissenschaft einfach ein paar Jahre in den Sand gesetzt hat, nur weil jetzt auf einmal die Erkenntnisse von Frauen nicht so viel wert waren wie die von Männern. Das ist total schade und schadet im Prinzip ja allen. Also nicht nur natürlich der Frau, die das herausgefunden hat und nicht die Lorbeeren dafür bekommt, sondern einfach allen, die dann damit nicht arbeiten konnten. Also es ist irgendwie so, man sich jetzt so im Nachhinein überlegt, so bescheuert.
Ja, und man denkt sich jetzt auch da wieder, wie kann das denn sein innerhalb von so einer Szene? Du musst doch wissen, was Leute 3 Jahre vor dir veröffentlicht haben.
Ja.
Klar, es war vielleicht noch nicht so digital zugänglich, natürlich nicht. Trotzdem, ich bezweifle, dass der das nicht wusste. Also bei Wikipedia, da steht, vermutlich kannte er Foots Arbeiten nicht. Aber es gibt Historiker, die versucht haben, das nochmal genauer zu verstehen, wie diese Geschichte vergessen werden konnte. Und die finden das auch nicht so logisch. John Perlin ist einer, der hat zum Beispiel ein Buch über Junis geschrieben und sagt, sie hatte eben 3 Dinge, die sehr gegen sie gesprochen haben. Er nennt es so, sie war eine Frau, sie war Amateurin und sie war eine Amerikanerin. Das hält er alles für Gründe, warum sie einfach in der Geschichte nicht weitergetragen wurde, warum ihre Geschichte vergessen wurde.
Ah, es ist wirklich, muss erstmal ein John daherkommen, damit das Ganze dann irgendwie veröffentlicht wird. John war irischer Forscher und vielleicht gab es da auch so einen kleinen Wettkampf zwischen den Staaten, also USA und UK. Und es hat eine Rolle gespielt, dass Eunice ja auch noch Aktivistin war, wie wir irgendwie am Anfang erzählt haben. Also vielleicht kam auch das nicht bei allen gut an. Dann hat man gesagt, so die Frau, die versuchen wir hier mal lieber nicht in die Öffentlichkeit zu zerren, sonst wer weiß, vielleicht nimmt die ja uns dann auch alle Rechte weg. Also war ja nie ihr Ziel, sie wollte immer Gleichberechtigung, nicht irgendwie, dass die Frauen über allen stehen. Deswegen völliger Quatsch, aber ja, so war es eben. Und John hat im Gegensatz zu ihr dann sein eigenes Center for Climate Change in Britain bekommen, das dann auch nach ihm benannt wurde. Er bekommt dann auch die Möglichkeit, weiter zu forschen. Unter anderem findet er weitere Treibhausgase. Also wir wollen seine Forschung ja auch auf gar keinen Fall klein machen oder so. Es ist halt nur so unfair.
Das hätte sie sicher auch alles gefunden.
Genau.
Und vielleicht schon 3 Jahre eher.
Sie hätten es zusammen machen können oder so. Ja. Also er hätte ja ihre Sachen aufgreifen können. Dann wäre da bestimmt auch noch mehr draus entstanden. Also ja, genau. Er forscht eben noch an weiteren Treibhausgasen. Es gibt ja nicht nur CO2, sondern zum Beispiel auch Methan und Lachgas. Und er ist einfach lange Zeit eben sehr viel berühmter als Eunice. Er wird wie der Vater der Klimawissenschaft dann auch behandelt, also bekommt er alle Vorzüge und ist ständig irgendwie bei Vorträgen und wird überall zitiert und so weiter. Und wir
jetzt
finden,
müssen wir mal über die Mutter sprechen.
Genau, wir
die
finden
Mutter
es
der
Zeit, die Mutter der Klimawissenschaften hier für euch vorzustellen. Eunice Foote, den Namen dürft ihr nicht wieder vergessen.
Und an dieser Stelle nochmal ein kleiner inhaltlicher Reminder, was wir eigentlich jetzt mit dieser ganzen Thematik zu tun haben. Das ist ja jetzt kein Thema, das zurückliegt und da mal entdeckt wurde, sondern wir haben unmittelbar heute mit dem Klimawandel zu tun. Denn erst durch uns Menschen ist letztendlich so viel CO2 dann frei geworden, dass das passiert ist, was Eunice vorhergesehen hat, dass sich die Erdatmosphäre immer stärker erwärmt hat. Und wir sprechen ja jetzt hier nicht nur über 2 Flaschen mit Gas oder so ein bisschen CO2, das wir halt ausatmen, sondern es geht um die ganzen Treibhausgase, an denen die beiden geforscht haben, die durch Maschinen, durch Fahrzeuge, durch die Tierzucht, die wir Menschen machen, durch Heizung und so weiter in die Luft gelangen und eben heute unsere Erdatmosphäre so stark aufheizen. Damit bringen wir gerade ein System durcheinander, das eigentlich ganz fantastisch ist, aber eben auch sensibel und das ist gerade ganz doll in Gefahr. Und zwar alle natürlichen Kreisläufe auf unserer Erde. Beispiele nur der Wasserkreislauf, Kohlenstoffkreislauf, unsere Jahreszeiten. Mhm. Ihr werdet es vielleicht beobachten in eurem Alltag. Das gerät gerade sehr aus dem Gleichgewicht und es hat Folgen, die uns alle betreffen. Ich meine, wenn Sie das gerade wieder eine Folge sind, immer mehr Extremwetter. Wir haben gerade September, in Osteuropa sind Überschwemmungen. Gleichzeitig ist in Tirol, war glaube ich irgendwie letzte Woche schon Schnee.
Schnee, genau. Ja.
In Portugal brennen Wälder. Es passiert gerade alles gleichzeitig und ist alles sehr extrem.
Ja, und es hat alles mit diesem ganz einfachen Prinzip zu tun, dass Eunice vor mehr als 160 Jahren in 2 Flaschen nachgewiesen hat.
Ja.
wie ihr ihr Experiment nachmachen könnt, um euch nochmal selbst davon zu überzeugen. Das verlinken wir euch hier im Beschreibungstext dieser Folge. Könnt ihr mal erzählen, ob ihr es ausprobiert habt oder ob ihr woanders quasi ihr Experiment beobachten konntet.
Wenn ihr das nächste Mal Nachrichten hört, dann werdet ihr quasi die Ergebnisse sehen davon. Mhm. Dann denkt gerne auch mal dran, dass Eunice das ja schon vor mehr als 160 Jahren gesehen hat, was da auf uns zukommen könnte, wenn mehr CO2 in der Luft ist.
Mhm. Ja, hätten wir das mal früher gewusst, ne? Ich glaube ja, übrigens,
wobei jetzt wahrscheinlich auch viele sagen, die zuhören, es gab Leute, die das vor 100 Jahren sehr laut gesagt haben.
Ja, ja, ja.
Warum man das so lange ignorieren kann oder eben auch keine Schlussfolgerung daraus ziehen kann, das ist eine Geschichte, da können wir schon auch alle dran teilhaben, dass sich das ändert.
Ja,
das auch wenn es jetzt natürlich schon 160 Jahre später ist.
Ja, das stimmt. Und wir können daran teilhaben, dass solche Namen dann auch nicht in Vergessenheit geraten. Wir hören uns auf jeden Fall wir hören uns nächsten Mittwoch schon wieder.
Ja!
Mit einer Spezialausgabe, die auch mit dieser Folge zu tun hat. Also wir holen ja manchmal mit so Spezialausgaben, mit Interviews, diese Folgen nochmal so ein bisschen in die Jetztzeit und sprechen mit einer mega interessanten Frau. Ich freue mich extrem, wenn dieses Interview dann draußen ist. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss!
Tschüss!